Der erste war Fixierung. Der zweite Punkt ist Dissoziation. Dissoziation wird geschrieben Dissociation. Bitte schön.
Was war der erste Punkt noch?
Fixierung an die traumatische Erinnerung. Darüber haben wir zuletzt gesprochen, nicht? Und jetzt kommt Dissoziation. Dissoziation, damit ist es gemeint, dass unser psychologisches und emotionales Erlebnis fällt auseinander. Dissoziation ist das Gegenteil von der Assoziation. Assoziation ist, sie kommen in Verbindung miteinander. Aber diese Verbindung löst sich auf. Damit wir aber diese Dissoziation besser verstehen, müssen wir zuerst von unserem Gedächtnissystem etwas wissen. Wenn wir etwas erleben, nehmen wir dieses Ereignis mit unseren Sinnesorganen wahr. Was wir sehen, das geht im Hinterkopf, damit hier ein Bild, das wir gesehen haben, auch als Bild wieder projiziert werden. Und wir nehmen das auch wahr. Wir identifizieren im Gehirn, was wir sehen. Das Riechen, das ist hier Riechnerv. Das wird von hier aus wahrgenommen. Und diese Impulse werden dann auch in die Großhirnrinde projiziert, damit wir dieses Empfinden auch identifizieren, was für ein Geruch es ist. Schmecken geht auch letztlich zu bestimmten Areale, bestimmten Gebiet der Großhirnrinde. Und Tastsinn, genauso wie Sie wissen schon, hier in diesem Bereich werden der Tastsinn identifiziert. So, und was hören ist hier im temporalen Bereich, Gehörzentrum, was aber dementsprechend in die Großhirnrinde projiziert werden, damit das, was wahrgenommen worden ist, identifiziert wird, was das ist. Sie sehen, alle unsere Wahrnehmung wird in verschiedenen Bereichen der Gehirnrinde identifiziert. Aber ein Ereignis, das vor uns liegt, wird ja als ein ganzes Ereignis von uns simultan, also wahrgenommen. Nicht? Aber wenn man ganz genau hinschaut, sie sind nicht simultan. Der Gehörsinn, Geschmackssinn, Geruchssinn und Gesichtssinn und auch Tastsinn. Sie sind alle unterschiedliche Qualität in ihrer Wahrnehmung. Diese unterschiedlichen Wahrnehmungen werden zurückgestrahlt zum Amygdala und Hippocampus. Sie liegen hier, Hippocampus und Amygdala. Und sie bilden zusammen ein System, das limbisches System genannt wird. Vielleicht ist noch ein Bild vom limbischen System hier hilfreich. So, irgendwann haben Sie das auch schon in Ihrem Anatomiebuch gesehen. Was ich hier rot da gezeichnet habe, stellt das limbische System dar. Riechsinn, Riechnerven, ist eigentlich in den Tieren das Zentrum von limbischen System. Und hier ist also Amygdala, Hippocampus. Und hier ist ein unteren Bereich des Großhirns, Großhirnrinde, Gyrus cinguli, so ein großes Gebiet, gehört zum limbischen System. Und dieses limbische System ist zuständig für die Regulation unserer Stimmung, aber auch Regulation der vegetativen Funktionen. Aber auch zuständig für Kurzzeitgedächtnis. Kurzzeitgedächtnis geschieht in diesem Bereich, Amygdala und Hippocampus, gleich nachdem diese unterschiedlichen Wahrnehmungen in diese Struktur hinein projiziert werden. Wenn aber dieses Kurzzeitgedächtnis verstärkt wird durch die Wiederholung oder der Eindruck ist so stark, dann wird dieses Kurzzeitgedächtnis weitergeleitet im Zwischenhirn, vor allem gemeint ist Thalamus. Und Thalamus ist eine zentrale Schaltstelle. Dort werden die Neuronen umgeschaltet zu anderen Neuronen. Und es geht dann zusammen zum präfrontalen Kortex hier in diesem Bereich, um gebündelt zu werden. Hier werden alle Wahrnehmungen zusammen gebündelt. Und das ist etwas, was wir so erleben, nicht wahr? Ein Ereignis wird als Ganzes erlebt. Aber wenn man ganz genau hinschaut, sind die Wahrnehmungen optischer Art oder Gehör und andere Art sehr getrennte Wahrnehmungen, die aber zusammenkommen müssen, damit wir das, was wir erleben, auch als ein Ganzes erleben können. Das findet hier im präfrontalen Kortex statt. Plus linguistische Fähigkeiten oder linguistische Funktion gesellt sich zu. Das heißt, das, was wir erleben, wird linguistisch uns erklärt, mit der Sprache uns erklärt. Wir geben eine Deutung. So kommen verschiedene Nervenfasern zusammen, damit hier eine zusammengebündelte Geschichte, also komplett gemacht wird. Und wenn einmal all diese Wahrnehmungen zusammengekommen sind und zu einer Geschichte geworden ist, wird es im basalen Vorderhirn weitergeleitet, um dort als Langzeitgedächtnis aufbewahrt zu werden. In diesem Bereich wird offenbar unser Langzeitgedächtnis bewahrt. Und von dort aus werden die Einzelheiten von Erinnerungen zurückgerufen, damit wir eine Situation fast visuell, bildhaft vor uns haben, mit einer Deutung. Das ist, wie unsere Wahrnehmung und auch Gedächtnis zustande kommt. Aber wie Sie hier sehen, all diese Zwischenstationen haben eine direkte Verbindung zum basalen Vorderhirn. Das bedeutet, unter Umständen, vor allem wenn solche sensorische Wahrnehmung sehr stark sind, dann können diese sensorische Wahrnehmungen in Amygdala und Hippocampus aufgenommen werden, um direkt zum Basalen vor der Hirn weitergeleitet zu werden, ohne diese Zwischenstationen, das heißt ohne Bündelung der unterschiedlichen Wahrnehmungen plus Deutung. Ein schreckliches Erlebnis kann bildhaft, nur als Bild, direkt ins Langzeitgedächtnis weitergeleitet werden, ohne dass wir eine rechte Deutung dafür auch gehabt haben oder haben. Das ist das Beispiel meines Schwagers. Er hatte diese Landschaft in seinem Gedächtnis als Langzeiterinnerung behalten. Aber diese Landschaft war verbunden mit einem emotional geladenen Situation und Erlebnis. Es hat keine unmittelbare Verbindung, aber mittelbare Verbindung. Das ist direkt in das Langzeitgedächtnis hineingegangen, ohne dass er die Bedeutung von dieser Landschaft wusste. So etwas passiert mehrfach im traumatischen Erlebnis. Das ist nur ein Bruchstück des ganzen Erlebnisses, in das Langzeitgedächtnis hineingeht. Deshalb kann man bestimmte Bilder, die man im Traum wiederholt sieht oder im Albtraum wiederholt erlebt, mit keiner Geschichte verbinden. Auch jener junge Mann, der seine Mutter mit 12 Jahren als Krebskranke erlebte und 6 Jahre später verlor. Er hatte immer wieder denselben Albtraum, grausamen Albtraum, den er scheut zu beschreiben. Ich will das auch nicht beschreiben. Aber immer dasselbe, sagte er. Und das hat mit seinem traumatischen Erlebnis zu tun. Da kommt immer in seinem Albtraum Mutter vor, seine Mutter vor. Und er sucht nach seiner Mutter, so in ihrem Traum. Und diese Albträume besagten ihm zunächst mal gar nichts. Aber als seine Lebensgeschichte und Traumageschichte noch einmal aufgerollt wurde, dann macht es ihm einen Sinn. Sehen Sie, diese Trennung von Trennung zwischen den einzelnen Stücke vom Ganzen, das wird als Dissoziation auch erlebt. Das heißt, dieser Mensch hat meinetwegen im Traum ein Stück von diesem Ganzen des traumatischen Erlebnisses behalten, ohne Zusammenhang. Oder bestimmte Körpersensation wird hier in Erinnerung behalten und das macht sich auch bemerkbar, ohne dass dieser Mensch den gesamten Zusammenhang davon weiß. Oder Emotionen, Angst, Hoffnungslosigkeit, Einsamkeit. Solche Emotionen kommen auf, ohne dass dieser Mensch dementsprechend den Zusammenhang weiß, bis diese ganze zusammengefügt werden, damit solche Bruchstücke oder dissoziierte Erlebnisse anfangen, einen Sinn zu machen. Aber Dissoziation findet statt innerhalb unserer Identität. Was ist eigentlich eine Identität? Identität ist ein solches Selbstkonzept, das am meisten nach außen hin von unserem Selbst darstellt. Das, was wir als Selbst verstehen, wird nach außen hin als Identität repräsentiert. Aber unsere Identität besteht nicht aus einem Faktor, sondern aus mehreren Faktoren. Das beste Beispiel ist, wenn Sie Kollegen untereinander sind, stellen Sie sich selbst auch dar als jemand, der schon erwachsen ist. Nicht? Und im sozialen Leben gut zurechtkommt. Und stellt irgendjemanden auch dar. Das ist ein Teil Ihrer Identität. Mit dieser Identität kommen Sie in Ihrem Beruf recht gut vorwärts. Aber wenn Sie getrennt von Ihren Kollegen so nach Hause zurückgehen und nur mit Ihren Eltern und Geschwistern zusammen sind, wie fühlen Sie sich? Wie verhalten Sie sich? Unter Umständen könnten Sie sich wie ein Kind wieder fühlen. Und die Geschwisterrivalität mag wieder auftauchen, obwohl Sie geglaubt haben mögen, das habe ich schon längst hinter mich gebracht. Aber plötzlich sind Sie wieder Geschwister, wie früher. Ich hatte ein sehr, sehr interessantes Erlebnis mit einem erfolgreichen Geschäftsmann, der seine 50-jährigen Geburtstag hinter sich brachte. Er war der jüngste von, ich glaube, 7 Geschwistern. Und von allen Geschwistern wurde er immer als Jüngste, du bist der Kleine, so behandelt. Und er hat sich so geärgert in seiner ganzen Kindheit. Und er hatte so eine Wut im Bauch und wollte seinen älteren Geschwistern eines Tages zeigen, dass er auch jemand ist. Und so hat er hart gearbeitet und sehr erfolgreich in seinem Geschäft gearbeitet, so dass er zu seinem 15. Geburtstag alle seine älteren Geschwister zu sich einlud. Und er wollte ja ihnen zeigen, guck mal, was ich aus meinem Leben gemacht habe. Ich habe das und jenes, nicht wahr? Solche Möbel, teure Sachen, wunderbaren Haus und gute Sachen waren aufgetischt, um seine Geschwister zu überraschen. Aber im Hintergrund war immer, nicht wahr? Ich wollte eines Tages sagen, ich habe es geschafft. Ich bin mehr als ihr alle zusammen, so ungefähr, nicht? Ja, und es ist auch geschehen, sagte er. Die älteren Geschwister waren überrascht. Wow, das hast du alles? Und er war ganz stolz, nicht wahr? Ganz überfriedigt. Aber als der Wein gereicht wurde und, nicht wahr, alle Geschwister ein bisschen so angetrunken waren, da fingen sie an, wieder von ihren kleinen Schuhen zu sprechen. Unser Kleiner und das und jenes. Und er war wieder da, an dem Platz, wo er schon immer war und er endlich mal sich davon befreien wollte. Ein Teilaspekt unserer Identität ist ein Kind. Aber auch, wenn wir Erwachsener geworden sind, haben wir auch irgendwo in uns so einen Teil, der als Elternteil bezeichnet werden könnte. So großzügig, und auch akzeptierend, verständnisvoll, liebevoll, tröstend. Was eigentlich Eltern zu seinen Kindern machen sollen. Aber so ein Teilaspekt von uns selbst, ist auch gleichzeitig vorhanden. So als Erwachsener soziale Fähigkeit und Kontaktfähigkeit, Leistungsfähigkeit. Das wird also hier gemeint. Während ängstlich, verletzbar, wütend, einsam. Als Teil der Kindheit bezeichnet werden kann. So wie Verständnis, Liebe, Trost als Elternteil. Und je nachdem, mit welcher Umweltbedingung wir eine Interaktion haben, taucht ein Teil von unserer Identität so auf, sodass wir als solcher mit der Umwelt miteinander umgehen. Aber wenn man einigermaßen gesund aufgewachsen ist, sind diese drei Teile nicht total voneinander getrennt. Sie haben eine intensive, wir sprechen psychologisch, innere Kommunikation. Das heißt, wenn zufällig irgendein Verletzendes passiert im Arbeitsplatz, man kommt sich wie ein kleines Kind vor, eingeschüchtert, verängstigt, hilflos und tollpatschig. So kommt man sich vor im Moment. Aber dann sagt eine andere Stimme in einem, also steh doch drüber, bleib doch nicht da stehen und mach, was du jetzt zu machen hast, anstatt so in diesem kindlichen Gefühl zu bleiben. Oder auch eine andere Stimme würde einem sprechen. Also das ist ganz bestimmt nicht fair, was passiert ist. Aber du brauchst dir gar keine großen Gedanken zu machen. Denn derjenige, der dich so fertig gemacht hat, hat auch heute einen schlechten Tag gehabt. Es ist nicht unbedingt deine Schuld, sondern es sind einiges Unglückliches zusammengekommen. Und so tröstet man sich, beruhigt man sich. Solche innere Stimme oder innere Kommunikation ist nicht immer bewusst, aber im Unterbewusstsein findet ein solches Zwiegespräch statt, damit man wieder zur Ruhe kommt und seine Aufgabe nicht mehr weitermacht. Es ist möglich, dann nach dem Arbeitsschluss, nicht wahr, man doch einmal mit jemandem darüber reden muss, um das loszuwerden. Das ist okay. Wenn aber ein Mensch traumatisiert wird, vor allem in der Kindheit traumatisiert wird, dann findet hier eine Dissoziation statt. Diese innere Kommunikation wird lockerer oder kommt erst gar nicht zustande. Sodass dieser Mensch auf dem Arbeitsplatz ein ungeheuer leistungsfähiger Mensch sein kann. Aber wenn eine kleine Kritik geäußert wird, dann verhält sich dieser Mensch wie ein Kind. Wütend oder verletzt, gekränkt und so hilflos. Als ob eine andere Person hier aufgetaucht wäre. Aber in dem Augenblick ist seine Identität ist diese Identität des Kindes. Und dieser Mensch ist unter anderen Umständen unwahrscheinlich barmherzig, unwahrscheinlich gefühlsvoll. Vor allem einem sehr schwachen Menschen gegenüber, hilflosen Menschen gegenüber, kann voller Erbarmen sein und kann nicht gut genug machen. Macht alles, um diesem hilflosen, schwachen Menschen zu helfen. So dass auch hier, als ob dritte Person aufgetaucht wäre. Das nennt man Dissoziation. Das nennt man auch Dissoziation. Und das schlimmste Ergebnis eines Kindheitstraumas äußert sich in einer sogenannten multiplen Persönlichkeitsstörung. Diese Persönlichkeitsanteile, die in jedem Menschen vorhanden sind, entwickeln sich selbstständig. Und das wird zu einer eigenen Person. Und zwischen solchen Personen oder solchen Persönlichkeitsfaktoren besteht eine Amnesie. Wenn diese Persönlichkeit als Identität auftaucht, weiß diese Persönlichkeit oft von anderen Persönlichkeitsanteilen gar nichts. Und diese Persönlichkeit verschwindet und die nächste Persönlichkeit taucht in dem Vordergrund auf. Dann weiß diese Persönlichkeit überhaupt nichts, was das Erste gemacht hat und gesagt hat. So eine Trennung von Persönlichkeitsanteilen ist erschreckend. Erschreckend für den Betreffenden, aber auch für die Umwelt. Man weiß gar nicht, mit wem man überhaupt zu tun hat. Fast 98% von Patienten mit multiplen Persönlichkeitsstörungen zu tun haben, haben in ihrer Kindheit und in ihrer Vergangenheit extreme Misshandlung erlebt. Ich habe auch bei einer Patientin einen solchen Übergang auch erlebt. Wobei diese Patientin mir erzählt, dass sie als Kind, während solches Trauma fortwährend stattfand, immer wieder im Dachkammer, im Speicher gefürchtet sei. Und in diesem Speicher hat sie mit Puppen gespielt. Aber diese Puppen hatte alle bestimmten Namen. Und sie schlüpfte jedes Mal in die Rolle dieser bestimmten Puppen hinein und hat also Gespräche geführt. Nicht nur Zwiegespräch, sondern mehrere Personen waren anwesend. Und sie war jedes Mal diese total unterschiedliche Person und hat über verschiedene Dinge gesprochen, aber auch meistens über traumatisches Erlebnis, das sie sonst nicht verarbeiten konnte. Sie hatte sich aber so geschämt, darüber zu sprechen, weil sie Angst hatte, irgendjemand würde sie für verrückt halten. Und aber zu einem Zeitpunkt hat sie ganz bewusst dieses Spiel, was sie genannt hatte, also von sich zurückgewiesen. Ich will dieses Spiel nicht mehr machen. Aber sie erzählte mir, das war ein großer Kampf für sie, so ihre Probleme aufzuarbeiten und das von sich zu weisen. Solche Ergebnisse können ein wichtiger Aspekt vom traumatischen Erlebnis sein. Aber wenn wir davon wissen, dann können wir auch ein Ziel für die Behandlung auch aufstellen. Damit mit dieser Dissoziation. Wenn Dissoziation das Ergebnis dieses traumatischen Erlebnisses ist, was diesen Menschen krank gemacht hat, dann müsste die Integration solcher also Bruchstücke oder Teilstücke von die Integration muss das Ziel der Behandlung sein. Das heißt, ja, diese Menschen müssen lernen, darüber werde ich auch heute Nachmittag noch intensiver sprechen, diese innere Kommunikation zu beleben. Das heißt, dass man auch in einem solchen Zustand, wo man sich wie ein Kind vorkommt, auch einen Erwachsenenteil und auch Elternteil bewusst werden lässt, damit man sich selber trösten, ermutigen und unter Umständen auch erheitern kann, um diese Situation besser in den Griff zu bekommen. Sonst würde man sich von einem Tröster abhängig machen, in Form von Psychotherapeuten, Seelsorger oder Freund oder auch Ehepartner. Aber auf die Dauer geht es nicht. Auf die Dauer soll man ja selber, nicht wahr? Ja, zurechtfinden. Dabei ist es wichtig, dass man weiß, dass solche Faktoren in einem da sind und sie integriert werden müssen. Diese dissoziierte Erinnerungen, sie müssen auch integriert werden, damit das Ganze zu einer kompletten Geschichte wird. So kann man das traumatische Erlebnis am besten aufarbeiten.